Willkommen zurück im Plenum. Gerd Bingemann, vielen Dank für deine wunderbare Musik. Wir geben ihm doch wirklich gerade einen grossen Applaus. Ihr habt schon ganz viel mitgenommen und erlebt heute an diesem Tag. Und jetzt kommen wir hier noch zum letzten Höhepunkt dieser Tagung. «Von Gipfeln und Tälern des Lebens», so der Titel von dieser Runde. Eine Runde mit dem Rudi Josuran, Journalist, Radio- und Fernsehmoderator und Coach. Im Dialog mit der Monika Kunz, Supervisorin, Coach und Konfliktmediatorin. Und Peter Henning, Theologe, ehemaliger Rektor und Dozent am TDS Aarau. Die drei haben verschiedene Gemeinsamkeiten. Eine davon, sie geben sich alle drei nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden. Und sie sind sich alle drei gewohnt, vor Menschen zu reden, andere zu ermutigen. Und etwas Drittes, das mir noch eingefallen ist, sie haben alle drei, wie sicher auch ganz viele von euch auch, in ihrem Leben nicht nur Gipfel kennengelernt, sondern noch tiefe Täler. Und sie nehmen uns jetzt mit auf einen Berg- und Talfahrt durch das Leben.
Ich finde es beruhigend, dass ihr auch kommt. Ich brauche jetzt, das sind Sprüche, die ich jetzt hier mache, oder? Das ist reines Smalltalk, weil ich unsicher bin, wie ich genau einsteigen soll. Auch nach so vielen Jahren, wenn du zwei Gäste hast, die so viel zu sagen haben und die schon so viele gute Impulse gegeben haben, ist das nicht so einfach. Und übrigens, nur zum Sagen, so viele Gemeinsamkeiten weiss ich eben gar nicht in manchen Sachen. Ich weiss, man sieht es mir nicht an, aber eigentlich, Deborah Sommer, wo bist du? Die kennt sich richtig gut aus bei diesem Thema. Eigentlich bin ich eher introvertiert. Hm? Eigentlich. Ich kann aber so, ich weiss, wie man sich verhaltet, dass man das nicht merkt. Das habe ich total gelernt. Das kann man. Mit Beobachtung kann man sich so verhalten, dass man das nicht denkt von einem. Und man kann das aktivieren in bestimmten Situationen wie jetzt. Aber es ist eigentlich auch nicht so wichtig. Warum sage ich das? Das ist nur zum Zeitgewinnen jetzt gerade. Aber es ist wirklich so, mich braucht so eine Situation mehr Energie, als ihr würdet denken. Und ich glaube, die zwei eben nicht. Bei euch falsch. Du mich korrigieren? Ja, wir kennen uns eben ein bisschen zu wenig dort durch, gell?
Darf ich etwas sagen dazu?
Ja, klar, natürlich.
Ich kenne das auch mit sich Sachen angewöhnen, dass die anderen nicht merken, dass man das gar nicht kann oder braucht oder will. Ich bin von Haus aus zum Beispiel ein Rückzügler. Also das heisst, ich erhole mich im Rückzug und ich arbeite dauernd mit Menschen. Ich gebe Kurs und ich mache das gern und die Leute sagen dann, du machst das gut, aber wenn ich heimkomme, dann weiss meine Familie, jetzt muss die Mutter einfach in Ruhe lassen. Das ist das eine. Und das zweite, ich habe immer gesagt, während diesen 12 Jahren, als ich bei der Polizei geschafft habe, bin ich relativ viel in der Zeitung gekommen, jedes Mal, wenn ich einen Vortrag gehalten habe zum Thema häusliche Gewalt. Und ich habe manchmal meinen Freunden gesagt, das ist für mich das Schlimmste, wenn es von mir ein Bild in der Zeitung hat. Und dann haben die gesagt, das glauben wir dir gar nicht, das brauchst doch du suchst doch immer die Bühne. Und dann habe ich gesagt, ich suche eine Bühne, weil ich ein Anliegen habe. Also ich will, dass sich die Situation verändert und verbessert im Bereich häusliche Gewalt. Aber ich brauche nicht die Bühne für mich selber.
Hey, danke vielmals, dass du das gesagt hast. Das tut mir jetzt gerade gut. Weil das ist wirklich auch jetzt ein bisschen vielleicht unerwartet, je nachdem, oder? Was wir da machen, ist als Dialog ausgeschrieben. Also es kann auch, geht ja jetzt schon so hin und her. Und man muss nicht, es ist kein Abfragen, das finde ich jetzt mal auch ein bisschen entspannend für mich. Oder? Und ich danke dir für die Bemerkung, weil ich finde, immer wenn man etwas so von sich sagt, wenn man schon das Thema Mut hat, braucht es auch Mut. Ich habe mich gefragt, Peter Henning, ich war ja bei dir im Seminar, mit einem unfassbaren Thema, der klagende Protest von Gott, die verkannte Mutquelle. Klagen ist wirklich völlig ein überraschendes Thema, muss ich gleich sagen, für mich. Ja, ich habe ein paar Sachen gewusst von dir, aber weil ich das kaum erlebe im kirchlichen oder freikirchlichen Kontext sowieso nicht, dass man klagen darf. Und ich hatte schon ein paar Mal Grund gehabt, ich habe mich irgendwie nicht getraut. Braucht es auch Mut, um vor Gott so zu stehen, wie du das eigentlich dazu eingeladen hast? Ich habe mich mehrheitlich in meinem Leben versteckt in so Situationen vor Gott und habe mich geschämt. Und habe gedacht, wenn ich jetzt umgezogen bin und ein anderes Gewand angezogen habe, dann rede ich wieder mit ihm, dann bin ich ein bisschen würdiger. Aber du hast jetzt eingeladen zu einer Radikalität, die heisst, hey, egal in welcher Stimmung du jetzt gerade bist, du kannst ihm alles sagen. Ja. Und ich glaube, ganz viele Leute trauen sich das einfach nicht.
Ja, wegen dem habe ich das Seminar heute Morgen angeboten, oder ich habe das vorgeschlagen, ich würde das gerne machen. Das habe ich zum ersten Mal gemacht, aber dahinter verbergen sich viele, viele Jahre von der eigenen Erfahrung. Und ich kann deine Erfahrung nur bestätigen, Rudi. Dort, wo ich in bestimmten ich muss vorsichtig sein, ich sage mal so, in bestimmten frommen christlichen Kreisen hätte ich vieles, was ich heute Morgen im Seminar gesagt habe, hätte ich nicht sagen, dann hätte man mir rechts und links auf die Ohren geschaut, Peter, und jetzt bist du vom Glauben abgefallen. Und da merke ich, da haben unsere christlichen Gemeinden einen riesigen Nachholbedarf, vor allen Dingen im sogenannten evangelikalen Kulturbereich, wo es klagen, wo es sich vor Gott ausschüttet. Schüttet euer Herz aus vor Gott. Das wird nicht mehr praktiziert. Das ist überall nur mehr Entschuldigung, vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber der Lobpreis dominiert. Und wenn du da dagegen sagst, aber das Leben entspricht doch nicht immer einem dauernden Halleluja, da gibt es Christen, die mir den Glauben abgesprochen haben. Also ich habe jetzt das erlebt, ich habe 2, 3 Freunde verloren während der Corona-Zeit. Ich habe einfach gesagt, ganz nüchtern, ich sorge mich, was da läuft, aber ich lasse mich impfen. Und dann sagen die mir, jetzt warst du 40 Jahre lang unser Bruder in Christo, aber jetzt bist du es nicht mehr, weil du dich impfen lässt. Das ist ein Tief, ich habe ein Tief erlebt. Das ist ein Tief, ein Tal. Die sagen mir, weil du Jesus nicht vertraust, dass er dich durchträgt, gehst du jetzt zum Impfen. Ein Verrat an deinem Glauben. Also da habe ich jetzt in der Corona-Zeit einige Freundschaften erklärt. Das hat mich wahnsinnig geschüttelt. Das macht etwas mit einem.
Also ich hätte noch ein anderes Thema, das ich finde, müsste man auch einpflanzen in die christlichen Gemeinden. Und das ist der Umgang mit Wut.
Ja.
Es ist absolut. Für mich genauso ein Thema, wo ich immer wieder merke, da werde ich dann so auf meine Frausein zurückgeworfen. Also das ist jetzt wieder so irgend so ein emotionales Frauending da, wenn ich das bringe. Und ich finde eben grundsätzlich, ich habe es auch in meinem Workshop gesagt, Wut ist Energie zur Veränderung unerwünschter Umstände. Und das ist für mich eine Energiekraft. Und wenn wir die wegmachen oder ausklammern, dann, also ich sage immer, was nicht rauskommt, kehrt sich um und kommt gegen innen, dann macht es irgendeine Depression oder es macht keine Ahnung was inwendig oder es verfrisst mich oder es macht mich bitter. Und ich merke, dass ich häufig in meiner Coaching-Arbeit die Leute hinführe zu ihrer Wut, die jetzt benennen und dann auch zu schauen, was man mit dieser Kraft machen kann. Und ich werde auch immer so ein bisschen, oder immer wieder mal, je nachdem, wo ich referiere, über das Thema Spielball oder Herrin meiner Gefühle, nenne ich das amix und dann tobe ich mich so aus im Zusammenhang mit Wut, dann werde ich manchmal so ein bisschen schräg angeschaut.
Da hätte ich gerade eine Frage, etwas, was mich wirklich persönlich auch interessiert. Woher kommt das, dass ich kenne das jetzt aus meinem Leben, dass du manchmal wirklich, du bist wütig und gleichzeitig geht eine zweite Spur ab, wo das begrenzt und bewertet und sagt, du bist das zwar jetzt und könntest dem Typ den Hals umdrehen, aber dass du überhaupt so Gedanken hast und so Gefühle jetzt gerade, das zeigt ja, dass du ganz ganz viel verpasst hast in dieser Gottesschule, dass du überhaupt auf so einen Gedanken kommst. Und dann gibt es eine Selbstabwertung und dann bin ich überhaupt nicht mehr dort und bin erst recht
aber frustriert. Aber hallo, steht doch in der Bibel, lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Also das heisst, primär ist das okay.
Also, aber der Umgang damit...
Ja, genau. Also nicht das Gefühl an und für sich ist verboten, sondern was ich damit mache. Und ich denke, also so, dass... Eben, ich sage diesen Wütchen, die hier aufsteigen, ich mache immer wieder mal Teamsupervision. Und dann sage ich, achtet auf die Momente, die es innerlich so macht. Ja. Also, aber hallo. Das ist immer der Hinweis, da ist gerade etwas los, was nicht okay ist. Ja. Und ich glaube, das ist schöpfungsmässig angelegt, dass es da unten macht. Aber dann gehe ich nicht hin und mache irgendetwas Destruktives, sondern dann bin ich angehalten, erstens das nicht zu verschleiken, sage ich mal, sondern etwas Gescheites damit zu machen. Aber dass ich das nicht dürfte haben, also ich bin nicht Theologe, aber...
Das darf man auf jeden Fall haben. Und das große, die große Entdeckung, die wir machen können, wenn wir die Bibel lesen, ist, dass wir einen wahnsinnig würdigen Gott haben. Wir haben einen Gott mit Gefühl. Wir haben einen Gott, der klagt, der verbittert ist, der fast irre wird an der Menschheit. Das liest sich ab 1. Mose 6. Könnt ihr durch das ganze Alte Testament vor allen Dingen lesen, wie Gott sich aufregt und wie er würdig ist über das, wo die Menschen, wo er so wunderbar gemacht hat, was die machen mit seiner Schöpfung und mit sich selber. Also, und heute Morgen habe ich das gesagt, ich bin ein Glied der trinitarischen Klagegemeinschaft. Jetzt könnte ich mit deinem Wort sagen, ich bin auch ein Mitglied der trinitarischen Wutgemeinschaft. Denn Gott hat, ich glaube ganz sicher, Gott leidet im Augenblick an dem Dürrenland, wo wir momentan auf unserer Erde haben. Der leidet sich zu Tode. Und er wird permanent gekreuzigt und lässt das im Augenblick noch zu, bis dann die Gerechtigkeit kommt, gell, Roland, wo wir heute in sieben gehören. Da warten wir alle drauf, dass es anders wird.
Also, ich höre bei euch nicht so etwas wie ein Ideal von der stoischen Ruhe.
Nein.
wo ich aber häufig in... Ich tue es sagen, ich meine, ich bin auch ein Frommer. Also wenn ich sage, in frommen Kreis, ich bin immer auch mitgemeint. Das sind ja Geschwister von mir, ist alles okay. Ich mache kein Bashing da. Aber dort erlebe ich häufig, das sind ja die grossen Vorbilder, die immer über allem stehen. Und jetzt kommen die damit Wut rauslassen. Wir haben es mit einem wütigen Gott, einen richtigen Kulturwandel.
Also, mir kommt gerade ein Text in den Sinn, den ich letztes Mal ich habe so das Morgenbüchli. Und dort hat es so kurze Geschichten und kurze Zitate. Und ich habe letztens mir das wieder in die Finger gekommen, was geheißen hat. Und ich kann es halb auswendig. Und am Tag, der keiner mehr sein wird, kommt ihr mit euren Körbli. Und in diesen Körbli hat es Nüsse, wo eh die Hälfte leer ist. Und quasi, und Gott sagt oder fragt euch, habt ihr sie mit Leben angesteckt? Dann denke ich, das ist unser Auftrag. Nicht stoische Ruhe, sondern die Leute mit Leben anstecken. Und ein Introvertierter oder eine Introvertierte lebt das anders aus wie jetzt ein Extrovertierter. Aber also ich finde jetzt stoische Ruhe, also mindestens ist nicht mein Ziel.
Nein, so kann ich nicht leben. Also das ist Biedermeier-Kultur, kleinbürgerliche Kultur, die sich freut, wenn Blumen jeden Frühling kommen und so. Aber wenn ich lebe in dieser Welt und wer in dieser Welt lebt, der kann nicht ruhig sein. Ich bin ein Teil von dieser Welt und das ist eben das, wo eben mich zum Klagen bringt. Eben die Tiefs von dem Leben, die Täler von dem Leben. Natürlich haben wir Höchst auch im Leben. Das ist wirklich wunderbar. Ich habe auch ein wunderbares Leben gehabt, aber eben auch mit Brüchen. Ich habe beides erlebt. Aber ich kann doch nicht so ein Stoiker werden und sagen, ja, das ist unmöglich. Also dazu bin ich auch viel zu innovativ. Das geht ja gar nicht. Bei mir muss etwas laufen.
Also ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen nachgespürt, warum das mit der Lebendigkeit oder vielleicht auch die Wut wichtig ist. Ich glaube, dass in meinem Leben Wut mich immer wieder auch in Bewegung gebracht hat. Also ich habe mich aufgeregt, dass zum Beispiel Betroffene von sexueller Ausbeutung, also Kinder auch, dass die kein Lobby haben, dass niemand sich um das Thema kümmert. Das hat dazu geführt, dass ich im Kanton Thurgau eine Fachstelle aufgebaut habe, geleitet habe, 18 Jahre lang aus dem eigenen Sack gezahlt, bis der Regierungsrat hat mich immer von einem Departement zum anderen geschickt und hat gesagt, ja, das ist glaube ich etwas vom DEC oder nein, das ist glaube ich etwas vom DJS oder gehen Sie mal beim Gesundheitsamt vorbei, bis es dann nach 18 Jahren eine Leistungsvereinbarung gegeben hat für eine Stelle, wo sich um das Thema sexuelle Ausbeutung kümmert. Und ich habe heute mit jemandem beim Mittag geredet und er hat gesagt, leck, du hast auch noch einen langen Schnauf. Ah ja, genau, da sitzt sie. Und jetzt, wenn ich schaue, dann denke ich, es hat mich fortwährend zornig gemacht oder wütig und das hat ein Stück weit auch die Energie am Köcherl behalten, dass ich habe weiterkämpfen mögen. Also bei mir hat glaube ich, Wut auch etwas mit Initiativen oder Energie oder Engagement zu tun.
Also ist in irgendeiner Form, da wird eine Einladung wie ausgeschickt, mach etwas oder beweg dich, das Unbehagen ist okay, du musst aber etwas machen, du sollst etwas machen damit. Mit der Energie, die jetzt aufkommt, weil mich der aufregt oder die Bemerkung jetzt so mag. Aber ich denke, ist es nicht auch jetzt so, sagen Sie mal, wie eine Zensur bei Menschen, die gläubig sind, vielleicht eher stattfindet vorher und die heisst, du hast ein Gefühl, aber eigentlich dürfte es nicht sein, aber es ist eben doch. Wie löst man den Knopf? Oder rede ich da von etwas, wo niemand kennt?
Den Knopf kenne ich nicht.
Innere Zensur.
Das hängt vielleicht mit meiner Biografie zusammen. Ich bin nach dem Krieg aufgewachsen. Ich bin in einer psychiatrischen Landesklinik aufgewachsen, dank meinen Eltern. Ich habe immer Menschen gesehen, wo nicht so aufgewachsen sind und glücklich sind wie ich. Ich bin immer mit dieser Welt aufgewachsen, wo nicht in Ordnung ist. Und das haben meine Eltern, meine Großeltern vor allen Dingen auch, das haben sie uns gelehrt, das gilt es jetzt im Glauben zu ertragen, die Tiefen und die Täler. Und meine Eltern und meine Großeltern, die haben den Ersten und Zweiten Weltkrieg zum Teil miterlebt und ich habe dann all die Sachen gehört, was die für Mut braucht haben, zum immer wieder aufstehen. Und meine Mutter hat uns gesagt, aber wirklich in einer guten Art, also nicht pathologisch und verbogen. Sie hat gesagt, wir haben das erlebt, man kann jedes Problem lösen. Und eben genau, was du sagst, die Herausforderung, plötzlich kein Brot haben. Also sie hat mir erzählt, wie sie Mühe gehabt, mich durchzubringen, die ersten 3 Jahre nach dem Krieg. Also das hat Energie freigesetzt, wie meinen Eltern. In aller Not. Mut, Ideen und Nächstenliebe hat angefangen zu blühen, auch unter den Leuten. Man hat sich einander geholfen, auch zum Teil sehr originell und humorvoll, was sie mir dann später erzählt haben. Mit dem bin ich aufgewachsen. Und aber deswegen verstehe ich dich sehr gut, dass du sagst, so Zustände, die einen würdig machen, zornig machen, die setzen Energie frei, um das zu verändern.
Also deine Frage war ja, gibt es quasi so eine Gefühlslosigkeit im christlichen Kontext? Also grundsätzlich denke ich, wir haben eine grosse Sprachlosigkeit im Zusammenhang mit Gefühl und überhaupt nicht nur in der Kirche. Also ich mache ja die Hälfte der Woche Paarberatung und da herrscht eine grosse Sprachlosigkeit bezüglich der Gefühle. Hinter dem Gefühl hat es ja in der Regel Bedürfnis, also sprich, es gibt eine grosse Sprachlosigkeit bezüglich der Bedürfnis. Und was macht man? Man nutzt die Sprache, um den anderen Vorwürfe zu machen und den anderen abwerten und bekriegt den anderen. Also ich finde, dass man sagt ja auch, dass wenn man keine Sprache, also was nicht verwörtert wird, wird verkörpert. Und bis hin, dass was nicht verwörtert werden kann, wird zur Sucht oder wird zum Konflikt und letztendlich zu Gewalt. Also das finde ich, würde ich jetzt gar nicht so nur im christlichen Kontext ansiedeln, sondern sagen, dass es ist ein Grundübel von Sprachlosigkeit im Zusammenhang mit Gefühl.
Es ist dort eben, ich denke jetzt vor allem so ein Beispiel, du bist in einer Runde, vielleicht bin ich hier und da in so Runden, Und dann sagst du, wir wollen doch miteinander ganz einen ehrlichen Austausch haben über unseren Alltag. Das ist ja der Anspruch, oder? Und wir machen es nicht so wie die wie drei Viertel von Hauskreis, wo es am Schluss immer in die gleiche Soße endet, von Harmonie, sondern wir wollen, da darf jetzt alles Platz haben. Und dann machst du das und sagst, hey, in letzter Zeit verschrecke ich ein bisschen, wie ich über mich selber, ich mache mir über so viele Sachen Sorgen und es geht mir nicht gut dabei, ich komme nicht so recht aus dem Ding raus, aber es ist so, wie es ist, oder? Und dann erlebe ich sehr häufig, dass gerade das, dass man das überspringen will, im Sinn von, ja, aber du weißt, dass Jesus gesagt hat, sorge nicht für euer Leben, wieso machst du es dann? Und damit ist für mich das Signal gesetzt, so Offenheit, wenn er halt doch nicht in dieser Runde, weil es verträgt es gleich nicht. Und das erlebe ich mehr bei Christen als bei anderen. Und ich habe sehr viel Umgang mit Leuten, die nicht gläubig sind. Also das erlebe ich bei den Christen eher, die Art von Zensur, sage ich jetzt einmal. Gefühlszensur.
Ja, vielleicht ist es einfach ein Manko vom nicht gelehrt haben, zuhören. Also weil, sondern... Also ich würde es eher dort ansiedeln. Also sind wir überhaupt fähig, einander zuzuhören? Und zwar eben auf alle Facetten von Gefühl. Oder müssen wir das mit so einer Kühle immer gerade wegmachen, weil es an unsere eigenen Ängste anlangt? Also ich denke, vielleicht bräuchte es da mal ein Seminar oder eine Weiterbildung. Wie, und das ist ja auch so eine Not. Also ich meine, wenn ich mit Ehepaar arbeite, mache ich manchmal so eine Arbeitslandschaft. Oberster Punkt, wir würden gerne zielführende Gespräche führen. Zweiter Punkt, wir würden gerne uns emotional verbunden fühlen. Dritter Punkt, wir würden gerne lieber freundlicher, respektvoller miteinander umgehen. Auch im christlichen Kreis. Und dann frage ich, ja, wie machen Sie denn das mit sich emotional verbinden? Kein Plan. Dann sage ich, vielleicht könnte man es mal anfangen, probieren mit zuhören. Also, ich sage, was ich von dir gehört habe, inklusive der emotionalen Untertitel, und dann würde plötzlich etwas passieren von wir sind näher. Und ich denke, bevor wir vielleicht so eine Runde einläuten, jetzt wollen wir mal richtig offen sein, müssen wir vielleicht sicherstellen, dass alle zuhören können.
Das ist genau. Vielleicht noch zu dem, was du noch gesagt hast, auch dass das irgendwie so abgehökelt worden ist. Ich erlebe manchmal bei vielen Christen, dass sie einen Glauben haben, wo sie meinen, mit meinem Glauben muss ich alles ein bisschen schönreden. Und selbst die Nöte und das Leiden wird am Schluss noch irgendwie heilig gesprochen, dann ist alles wieder in Ordnung und Gott macht ja wirklich alles gut und. Ich habe in den letzten Jahren etwas gemacht, weil ich das erlebt habe, wenn ich immer wieder aufgrund von meinen Reflexionen und von meinen Inputs, die ich hier und da gebe, habe ich immer wieder darauf hingewiesen, ich habe den Eindruck, in dieser Welt, da haben wir eine Entwicklung, die irgendwo bachab geht. Und dann höre ich von Christen, tolle Christen, nein Peter, nein, du, das wird alles gut bei Gott, das wird wirklich gut. Das hat mich dazu motiviert, Rudi, vor 2,5 Jahren, habe ich angefangen, alle Schlagziele sammeln in meiner Hängeregistratur, und zwar aus den säkularen Medien. Und jetzt kann ich nur bestätigen, was, glaube ich, du jetzt gerade gesagt hast, die säkulare Welt hat keine Probleme, über das zu reden, was uns Bauchweh macht. Du, ich habe inzwischen fast 3 Seiten eng geschrieben, ich tue sie schön sammeln, mit Datum und Quelle. Und was da in den säkularen Medien reflektiert wird, die Welt hat Angst vor dem Weltuntergang. X Schlagziele heißt momentan apokalyptisch. Das ist apokalyptisch. Der Ausdruck taucht in den säkularen Medien auf, noch und nöcher. Und dann komme ich irgendwo und halte wieder eine Sonntagspredigt und tue mal eine kleine Andeutung machen. Nachher kommt jemand, Peter, nein, weißt du, es kommt gut, wir sind in Gottes Händen. Punkt, fertig. Denkfaulheit nenne ich das.
Und wie reagierst du dann? Also stellst du dann
ich reagiere so, wie du mich jetzt kennst. Ich gebe Antwort. Und ich sage,
also du erklärst ihnen das Gegenteil. Ihn
Glaube, lass mal, der Glaube darf dich doch nicht hindern, mit offener Auge durch die Welt zu gehen und zu realisieren, wie es wirklich darum wie es wirklich aussieht. Wenn wir Schmerzen haben, kannst doch du nicht sagen, aber mit dem Herrn Jesus geht es mir gut. Das geht doch nicht. Also da versuche ich dann natürlich liebevoll und anknüpfend und ich versuche wirklich, Menschen denn zur Ehrlichkeit zu führen. Mir geht es um die Ehrlichkeit.
Mhm. Ich habe mir gerade überlegt, was würde passieren, wenn man so einen Menschen würde fragen, und was wäre, wenn? Also, weißt du, so, dass es irgendwo so ein bisschen nicht du hast deine Wahrheit und er hat seine Wahrheit, sondern so zu fragen, was wäre denn so schlimm, wenn es anders wäre oder so. Also, weil der Mensch transportiert ja etwas von sich selber und der wird ja eigentlich von dir auch gehört werden. Und ich mache auch immer die Erfahrung, dass jemand eher parat ist, seine Wahrheit loszulassen, wenn er mir auch erklären kann, warum er vielleicht Angst hat. Also das ist mir einfach so.
Also ich mache dann das in der Regel damit Fragen. Also ich stelle dann die Frage, wie kommst du zu deiner Überzeugung? Oder hast du das und jenes schon einmal gelesen? Ich habe da was gelesen, kennst du das auch? Also ich arbeite sehr stark mit Fragen. Okay. Ganz bewusst, um dann auch herauszufinden, was ich möchte herauszufinden im Augenblick. Auch wegen dem heute Morgen das Seminar. Ich möchte in der nächsten Zeit, wo ja nicht leichter werdet wahrscheinlich, ich möchte herausfinden, was Menschen bewegt, wenn sie sich vor diesen Tiefs und vor diesen Tälern verschliessen und irgendwo in der Glaubensblase flüchtet. Warum machen sie das? Was steckt dahinter? Oft sind es ja auch Biografien, die dahinter stecken. Und das möchte ich herausfinden.
Du als Theologe, wenn mich jetzt gerade wundere, als Theologe, langjähriger Rektor, hast deine Frau verloren. Das ist eine recht schmerzliche Geschichte gewesen, wie ich das mitbekommen habe. Was würdest du sagen, in wenigen Satz, wenn das geht. Was ist aus deiner Sicht in dieser Situation, wo du in so einem Tal warst, hilfreich gewesen und was Gegenteil? Was war absolut ein No-Go im Nachhinein? Was hat dich sogar noch mehr ins Tal getrieben?
Ein No-Go waren die vielen Bibelvers, wo mir ein Teil der Christen in bester, guter Absicht mitteilt haben. Also das Wort aus dem Römerbrief, das habe ich über 2,5 Jahre nicht mehr mögen hören. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen. Das war für mich ein Horrorwort. Also das ist für mich ein No-Go. Zweites No-Go ist, wenn man auf mich einritt und mir will Schuld zuschieben oder meiner Frau will Schuld zuschieben, warum es zum Krebstod kommt. Das habe ich sehr, sehr mühsam empfunden. Das ist auch ein No-Go. Das geht nicht. Also dieses Kausalitätsbedürfnis, wo ein Teil fromme Hand, also Gott ist auf jeden Fall nie beteiligt, also bin ich derjenige, wo. Also irgendwo stimmt an meiner Frömmigkeit etwas nicht und das lohne ich mir nicht mehr büten. Was mir geholfen hat, das sind Freunde, vor allen Dingen am TDS, Kollegen, Studenten übrigens, unwahrscheinlich, die haben mitgetragen und ich habe sie erlaubt, wir die Freunde von Hiob, was bei denen ja ausnehmend wahnsinnig toll ist, bei denen, wo sie Hiob besuchen, weil sie gehört haben, wie schlecht es ihm geht, heißt es in der Bibel, und sie kamen zu ihm und sie schwiegen 7 Tage mit ihm. Das ist wohltuend, liebe Geschwister, die Freunde zu haben, und am TDS habe ich die dort mal gehabt, die haben können schwiegen mit mir. Einfach mal sie. Ganz fein herausfinden, Peter, gibt es etwas, wo man dir helfen könnte. Was mir geholfen hat, ist, dass ich weiterhin Bibelklasse habe und meine sterbende Frau, wir haben ich sage das jetzt so, bitte verstehen mich recht, wir haben einen sehr feinen Abschied gehabt, die letzten 4 Monate. Und etwas, wo sie mir ein paar Wochen vorher gesagt hat, Peter, und ich wünsche, dass du, wenn ich nicht mehr da bin, dass du dir Beerdigungspredigte für dich durchlassen, wo du bis jetzt gehalten hast. Ich sag euch, und das habe ich dann gemacht. Gottes Wort hat mir geholfen, obwohl ich manchmal sehr würdig bin auf Gott. Ich habe so Phasen gehabt, der Rudi weiß von denen. Aber was ich gemacht habe, ich bin regelmäßig weiterhin mit unseren Kindern, wo auch übrigens traumatisiert sind. Wir sind weiterhin in Chile, auch wenn es mir da gestanden ist, aber ich bin gegangen. Was ich nicht vertreibt habe, ist der Worship. Das hat jemand nicht gestimmt. Aber das war mein Problem. Aber ich bin trotzdem gegangen. Und das hat geholfen. Ja.
Wenn man in so einem Care-Team ist, wie du jetzt jahrelang, oder? Also es gab 16 Jahre oder wie lange? Da hast...
Nein, im Care-Team bin ich nur 6 Jahre. Ja, bei der Polizei aber, bin ich 12 Jahre.
Ja, eben. Aber da hast du einiges gesehen, oder? Weil es ist die, jetzt im Nachhinein die Situation, die der meiste Hilflosigkeit selber gespürt hast?
Also Care-Team-Einsatz ist Hilflosigkeit von A bis Z. Ja. Also weil du weißt nie, was du antriffst. Du hast ein Telefon, du weißt vielleicht, wer gestorben ist und wie, aber du weißt nicht, wer dort ist, du weißt nicht, wie die Leute zu Weg sind. Und also für mich ist das immer Laufen auf dem Glatteis gewesen. Und du musst ja etwas machen, wo die Leute, die du musst ausrücken musst, nicht mehr können. Nämlich eine gewisse Sicherheit reingeben, eine gewisse Führung in die Situation hineingeben. Und also Unsicherheit pur, würde ich sagen, ist das immer gewesen. Und auch eine hohe Anspannung. Also ich habe eigentlich fast immer den ganzen Heimweg im Auto gebrüllt nach einem Care-Team-Einsatz. Auch einfach als Entlastung. Ja. Und ich musste auch gut schauen, dass ich die Einsätze abschliessen konnte. Also ich hatte dann für mich auch so ein Ritual. Also Care-Team ist ja psychologische erste Nachsorge oder Unterstützung. Da gehst du vom Prinzip her nur einmal. Also du tust die Familie nicht über längere Zeit betreuen, sondern du kommst, nachdem die Polizei Todesnachricht überbracht hat und räumst nachher einigermaßen auf. Und ich bin nachher wirklich immer heim und habe dieser Familie eine Karte geschrieben und dann bin ich zu Fuß auf die Post raufgelaufen am Briefkasten und habe die Karte eingeworfen. Und das ist für mich so, ja, einfach so ein Abschlussritual gewesen. Und von dem her, also wenn du mich jetzt hättest vielleicht die Frage anders stellen können, hast du dich je sicher gefühlt bei einem von diesen Einsätzen? Muss ich sagen, nein.
Spannend. Es ist genau die nächste Frage, die du mir vorweggenommen hast. Was du denn machst mit all dem, was du dort wahrnimmst und die Eindrücke und das, was man erlebt, wie du das ein bisschen abschütteln kannst oder ob das schon das falsche Wort ist?
Ich werde noch jemanden gefragt, wie kann man 30 Jahre im Bereich Gewalt arbeiten und noch so fröhlich daherkommen?
Genau, das wäre die nächste gewesen.
Dann sage ich immer, das ist dank einer schlimmen Biografie. Also, ich meine, das weiss man eigentlich, ich habe eine sexuelle Ausbeutung erlebt durch meinen Vater. Meine Mutter ist mit 35 mit 6 Kindern angestanden, zwischen 15 und 7, ohne Geld. Wir sind weit unter der Armutsgrenze aufgewachsen. Dann denke ich manchmal, alles, was nachher kommt. Also ich will nicht anders Leiden minimieren, aber es hat einen anderen Referenzpunkt. Oder? Also, dass ich denke, es gibt ja nicht nur posttraumatische Belastungsstörungen, sondern es gibt ja auch posttraumatisches Wachstum. Und ich denke manchmal, dass ich wirklich in einer ganz glücklichen Lage bin, dass ich viel von dem, was schlimm war in meiner Kindheit, hat, also ich sage manchmal, das hat sich so zu Gold versponnen. Also das ist so zu Fähigkeiten geworden oder Kompetenzen geworden und auch zu einer Kraft. Also ich denke, ich habe mich nicht umsonst eingesetzt für Opfer von sexueller Ausbeutung. Also mein Vater war auch sehr gewalttätig. Ich habe mich nicht umsonst eingesetzt für also im Thema häusliche Gewalt, sondern da hat es wirklich, es hat sich so verwandelt zu einer, ja, zu einem Engagement, zu einer Kraft. Und von dem her, also ist sicher das eine, schwierige Biografie, und das andere, ich bin jetzt nicht unbedingt von der romantischen Sorte. Also da müssen wir jetzt meinen Mann, wo ich schon bald 40 Jahre mit ihm zusammen geheiratet bin, ich bin eher jemand pragmatischer und jemand analytischer. Und das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube aber, dass ich wirklich gut, und vielleicht habe ich das gelernt als Kind, das weiß ich nicht, mich einfach auch zu distanzieren, wenn es nötig ist, von, von überschwemmenden Gefühlen.
Candlelight-Dinner ist keine gute Idee bei dir.
Wohl, natürlich, 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 natürlich. Ich liebe so Geschichten. Es ist mehr so, ja, wie soll ich jetzt dem sagen? Das müsst ihr jetzt meinen Mann fragen. Also, ich habe grundsätzlich einfach eher so ein pragmatisches Strickmuster. Aber mich kann man sehr, sehr gut einladen und verführen. Und ich mache auch gerne überall mit bei solchen Sachen.
Also, du hast es so interessant gefunden, mit diesen Ritualen so Sachen dann bewusst zu machen. Gibt es auch Sachen, die dann buchstäblich, man hört ja manchmal, einem in den Kleidern fast hängen bleiben? Wo du dann gleich nicht so einfach, selbst wie in so einem Ritual, nicht so schnell wegbringst, weil einfach noch zu viele Gefühle und noch zu viele Fragen rum sind. Oder eignest du dich gar nicht für so einen Prozess? Im Sinn von ständig darüber nachdenken und analysieren.
Hallo, meine Tochter, die Mütter, hat einmal gesagt, ich bin mit ihr in Piemont in der Ferien gewesen. Sie tut fotografieren und ich habe immer meine Bücher und meine Schreiben dabei. Und dann sage ich zu ihr, jetzt musst du mal das hören. Und dann lese ich ihr wieder aus so einem von diesen Selbsterfahrungsbüchern vor und dann sagt sie, Mama, man kann sich im Fall auch zu Tod reflektieren. Also ich bin jemand, der sehr, sehr reflektiert und sich sehr damit auseinandersetzt. Nein, ich glaube, es ist zum Teil, würde ich sagen, Strickmuster und zum anderen haben wir natürlich Supervision gehabt für die Care-Team-Einsätze. Das heisst, wir haben nachher miteinander, also wir haben über unsere Fälle geredet, was ist schwierig gewesen, was hat geholfen. Wir haben das auch professionell verarbeitet. Das war sicher auch noch ein unterstützender Teil gewesen.
Wir versuchen, noch ein paar Themen reinzubringen. Peter, was kannst du mit dem Satz etwas anfangen? Vielleicht braucht es im eigenen Leben am meisten Mut, wenn wir es vom Thema Mut haben, in die eigene Realität. Die eigene Realität, so wie es ist, anzuschauen. Stimmt der Satz?
Ja, ich glaube, da ist etwas Richtiges dran. Vor allen Dingen braucht es Mut. Und ich glaube, Mut ist die Kraft von der Seele und die Kraft vom Denken, dass wir Sachen in unserem Leben zusammenpalten, wo eigentlich eine Diskrepanz wären. Leid und Glück. Also in meinem Leben, ich habe wunderschöne Jahre erlebt, ich habe in meinem Beruf also fast nur Freude gehabt, ich habe nie Mobbing erlebt, ich bin nie weg. Also im Unterschied zu vielen anderen Freunden, die das erlebt, oder auch meine Brüder, die anderes erlebt in ihrem akademischen Beruf, da kann ich nur Gott danken für etwas sehr Schönes. Und gleichzeitig dann die Brüche, wo ich schon erwähnt habe. Und Mut, für mich heißt es jetzt, ich bin mutig, mich dem stellen und sage, so ist es gewesen, so ist es. Und auch die Folge vor dem Bruch damals, die sind bis heute natürlich, erlebe ich die weiterhin, auch in unserer Familie, das ist immer vorhanden. Unsere Mama ist mal gestorben vor 20 Jahren. Das ist Thema, immer noch. Natürlich verdünnt sich das mit der Zeit, aber ich halte das im Sinne von losgelassen und doch ist es ein Teil meines Lebens, dazu stehe ich. Ich verdränge es nicht und ich mache nicht spezielle Übungen, um das total zu vergessen, das mache ich nicht, sondern es ist ein Teil von meinem Leben und es ist interessant, dass es Leute gibt, also auch Studenten vom DDS Dortmund, wo nach einigen Jahren gesagt haben zu mir, und das ist für mich eine Bestätigung, sie auch die Täler und die Tiefen im Leben integriert zu behalten oder zu integrieren. Da haben sie gesagt, Peter, du tust in der Dogmatik, du tust jetzt in der Dogmatik ganz anders dozieren als vor dem Tod von deiner Frau. Die Studenten haben auch darunter gelitten, denn meine Frau hat auch doziert am TDS, die haben sie kennt. Also es ist gerade die, wo der Übergang miterlebt hat. Einige haben dann gesagt, du bist ein anderer geworden. Das heißt also, und ich verdanke das sicher Gott. Was ich nicht, ich habe zwischendurch mal Welle weglaufen von Gott, das habe ich Welle, mit meinem Schicksal. Ich mache nicht mehr weiter, ich höre am TDS auf, es hat keine Zukunft. Und dann habe ich etwas erlebt, das ist jetzt intim, das tue ich hier nicht sagen. Und von dem Zeitpunkt weg habe ich gemerkt, dass, ich würde das so jetzt sagen, dass Gott diese Integration mir geschenkt hat. Im Rückblick empfinde ich das als etwas Empfangenes. Wie viel ich daran beteiligt war, weiß ich nicht genau. Und ich tue das nicht mehr analysieren, das mache ich nicht. Das ist ein sicheres Miteinander gewesen, aber so würde ich das beantworten.
Gipfel und Täler des Lebens. In der Paarberatung kann ich mir vorstellen, da erlebst du wirklich alles Gute. Die kommen ja meistens, weil irgendetwas nicht mehr gut ist. Ist es eigentlich immer noch so? Das ist ja einfach meine Vermutung oder Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis vor allem. Immer noch so, dass vor allem Frauen die Initiativen ergreifen, zu dir zu kommen? Oder hat sich da etwas geändert?
Ich bin jedes Jahr an der ZHW eingeladen für ein Konfliktseminar. Und ich sage dann den Studenten immer, ich spreche euch an als mögliche Führungspersonen später mal, als WG-Mitglieder und ich spreche euch auch an als mögliche Partner. Und irgendwann sage ich dann, und übrigens, alle die Paar, die seit bald 30 Jahren zu mir kommen, die bringen nicht 1000 verschiedene Themen an, sondern ich komme immer mit den gleichen 6 Themen. Dann merke ich schon, wie alt haben die Ohren spitzen. Und dann sage ich, und die ersten 2 fangen mit S an. Sex und Stutz. Und dann ist noch Kindererziehung und Aufgabenverteilung und Freizeitgestaltung und wie viele Schwiegermutter brauche ich, um glücklich zu sein. Also so der Bereich von Verwandten, Bekannten. Und ich, um deine Frage zu beantworten, wenn die beiden S betroffen sind, dann kommen die Männer eher früher, vor allem, wenn sie zu wenig Sex haben. Also die beiden S, sage ich immer, das tut relativ gleich weh, wenn es zu wenig hat. Und dann schreiben mir auch Männer, wir haben da und da ein Problem und können darüber reden. Was ich manchmal erlebe, und das muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn sie mir dann ihre Frauen so herstellen, im Sinn von, können sie das da wieder richten? Vor allem dann, wenn die Frauen so ungefähr um 50 sind und sie sagen, die wird richtig komisch. Also quasi eben, können sie das da? Und dann sage ich, sie warten sie mal, bis die 60 wird. Da wächst ja auch etwas im Leben. Also man ist immer weniger abhängig von Aussenresonanzen. Man muss immer weniger gefallen, man muss immer sich weniger anpassen. Es sind sicher immer noch mehr Frauen, die mir anrufen. Aber ich finde eigentlich doch, vielleicht jetzt in einem Drittel der Fälle, wenn ich jetzt gerade so in das letzte halbe Jahr zurückdenke, sind es Männer, die mir ein Mail schreiben.
Ja, wir haben gehört, wo der Leidensdruck am meisten erhöht kann werden. Das
ja,
könnte ja auch Strategie
sicher
sein.
Sexualität und aber wirklich auch die Hilflosigkeit. Ich weiß nicht mehr, was ich mit der soll anfangen. Und was ich zunehmend habe, also das sage ich einfach, ich nutze jede Gelegenheit, wo ich das anbringen kann. Ich habe auch relativ viele Paare, wo der eine oder der andere pensioniert wird. Leute, Pensionierung ist eine Krise. Und zwar die Frage ist nur, eine grosse oder eine kleine, nicht ja oder nein. Und es ist eine Krise für den Einzelnen, der sich völlig neu positionieren im Leben. Und es ist nochmal eine Krise, weil die müssen der auch neu aushandeln. Und wenn die über die Bruttoleranz, die sie miteinander gelebt haben, nie an ihre Themen angegangen sind, dann müssen sie es dann machen, wenn sie pensioniert werden und Zeit haben.
Es ist so hart, wenn man an diesem Punkt aufhören muss. Ich habe 1000 Fragen noch. Aber 2 spannende Menschen, ich danke euch vielmals. Ich hoffe, dass ihr irgendetwas mitnehmen könnt, oder? Wie so ein Regal, wo man sich bedienen kann. Merci vielmals.
Vielen herzlichen Dank euch drüben. Ich staune über wie viele Themen man innerhalb von 37 Minuten reden kann. Oder die wenigstens antönen. Und staune über die Kunst von Rudi, das irgendwie wieder in die Bahnen zu lenken mit 2 so kommunikativen Leuten. Wir hätten noch lange zuhören können. Danke vielmals für euer Gespräch hier auf der Bühne. Und ihr dürft noch kurz bleiben hocken. Es geht eigentlich nicht mehr lang. Wir sind eigentlich wirklich im Schlusssport. Die Ersten sind schon am Rausstaben, weil sie auch einen Zug müssen verwischen mussten. Ich möchte euch allen ganz herzlich danken sagen, dass ihr gekommen seid. Ich bin selber auch dankbar, dass ich nicht nach dem Roland Hartmeier heute Morgen gegangen bin, weil der Nachmittag oder die Vertiefungsseminare waren so spannend. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass, wenn man nicht schlafen kann, Schäfli-Zellen wirklich nützt. Und wenn ihr wissen wollt, warum, könnt ihr mal ins Gaffner fragen. Und es hat so spannende Sachen gegeben und ich bin überzeugt, ihr nehmt alle ihre Kratten voll Ideen mit und Anstöße und Gedanken, die ihr im Alltag brauchen könnt, ja, im Berufsalltag, im privaten Alltag und die hoffentlich noch lange nachhallen. Ich möchte noch Danke sagen all denen, die dazu beigetragen haben für diesen Tag, dass ich mal eben alle Referentinnen, alle Referenten, das Personal da auf dem Campus, es ist wirklich erstaunlich, wie sie durch den Tag durch das Zeug herstellen, das verräumen, dort noch machen, Seminarräume anders anschreiben, eine riesige Dienstleistung oder Mike dort hinter der Technik. Immer einen grossen Applaus. Ihn habe ich noch etwas gestresst. Danke an alle Helferinnen, die im Hintergrund geholfen haben oder beim Check-in und beim Referat betreuen. Und auch ein Dank an unserem OK. Wir haben uns einmal getroffen, physisch vor Corona, und sind dann nur noch online miteinander gearbeitet. Aber ich glaube, es hat nicht schlecht geklappt, gell, Ursula? Also danke viel, viel mal allen, die hier beigetragen haben.
Das Referat von Roland Hartmeier heute Morgen und jetzt auch die Talkrunde hier ist aufgenommen worden und die Audiodatei, die steht für euch einen Monat lang zur Verfügung. Ihr bekommt den Link zugeschickt in einer E-Mail in den nächsten Tagen. Und in diesem E-Mail hat es nachher auch noch einen Link zu einem Feedback-Fragebogen. Also es wäre super, wenn ihr so ein Feedback gebt, was hat euch gefallen, was hat euch weniger gefallen. Und ja, uns das dann in den nächsten Tagen auch zurückgemeldet. Merci vielmals.
Tipptopp. Die nächste Fachtagung findet statt zum Thema «Wir fördern unsere Sprachfähigkeit». Oder wie hat es geheissen? Wir werden das Ganze reflektieren und überlegen, wie ist die nächste Fachtagung, in welchem Rahmen, was auch immer. Aber die erfreuten Gesichter hier und die positiven Stimmen und die Rückmeldungen, die ich heute schon aufgenommen habe, die sind Balsam für unsere Seelen. Und ihr werdet wieder hören, wenn es auch in zwei Jahren wieder weitergeht. Ja, jetzt können wir rechtzeitig, also ich glaube, wir müssen nicht stressen, für den Shuttlebus zu verwischen. Der fährt um 5 vor. 5 hier vor dem Haus, also nicht bei der Bushaltestelle, sondern wirklich da vor dem Haus. Und am Schluss kommt jetzt noch das, was ich am Anfang fälschlicherweise schon zu früh angekündigt habe, und zwar vom Gerd, der Boogie zum Herausblasen. Nachdem ist er wirklich fertig, es ist fast wie ein Orgelstück in der Kirche, es ist dann fertig. Ich wünsche euch ein gutes Heimkommen und gerne auf ein anderes Mal wieder. Ade miteinander.
Auf Wiedersehen.